aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
Aargausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und auch heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von aargausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakteur von der Aargauer Zeitung. Ja, hey Martin, hast du dich erholt von den Olympischen Spielen?
Ja, hat Spass gemacht zum Schauen. Vor allem haben wir viele Schweizerinnen und Schweizer dabei gehabt und auch viele Aargauerinnen und Aargauer vor allem. Es hat natürlich besonders Spass gemacht, denen zuzuschauen.
Absolut. Hey, einer hatte ich keine Zeit gehabt, aber ich habe gleich immer irgendwie irgendwo einen Handybildschirm und, oder irgendwie auf dem Laptop noch nebendran, bin irgendwie Bilder bearbeitet, was weiß ich, was ist immer Olympia gelaufen. Von dem her, ja, ich habe probiert, so viel wie möglich zu folgen. Und ja, ich finde es logischerweise grossartig. Was gibt es Besseres als zwei Wochen Sport zu schauen?
Für uns hat's ja da, ist es ja auch einfach gewesen, dass mal einen Gast zu finden, weil es ist irgendwie klar gewesen, wir wollen nochmal auf die Olympischen Spiele zurückschauen und wir haben jemanden gefunden, und zwar jemanden, der im Bahnrad im Einsatz war. Und dann nimmt mich als allererstes mal Wunder, bist du eigentlich mal schon mal auf so einer Radbahn gestanden, in der Velodrom Grenchen, was es gibt, und gesehen, wie steil das ist? In
diesem bin ich noch nie, aber ich weiss, dass es sehr, sehr steil ist. Und zwar darum, wir haben für die Sportgala haben wir so ein Quiz vorbereitet gehabt, für die Sportlerwahl. Und dort haben wir so Sportler irgendwelche Fragen, also haben sie so Fragen für uns vorbereitet, zu ihrer Sportart. Und dort hat Aline Seitz, die ja schon bei uns im Podcast war, hat dann dort Fragen vorbereitet. Und unter anderem ist es eben darum gegangen, was ist so das Mindesttempo, das du brauchst, damit du in der Bahn, weil sie so steil ist, nicht umkehrst. Und das ist erschreckend hoch gewesen. Also, weil wenn du zu langsam bist, dann gehst du einfach von dieser Bahn gerade oben runter. Entsprechend gehe ich davon aus, auch wenn ich es noch nie hatte, das muss sehr, sehr steil sein hier oben. Und ich glaube, du willst nicht dort oben fahren, sondern eher unten, wo es ein bisschen weniger steil ist. Stelle ich mir weniger anstrengend vor.
Ja, ich würde wahrscheinlich umgehen, je nachdem. Aber ich habe es auch nie probiert, aber ich bin mal auf einer gestanden. Also es ist wirklich brutal steil. Du hast gerade gesagt, Aline Seitz, wir haben heute die Frau zu Gast, die mit ihr zusammen in Paris ein Rennen im Madison bestritten hat. Und zwar ist das Michelle Andres. Und ja, was gibt es über sie zu sagen? Sie ist, wie Ivan erwähnt, natürlich Aargauerin und Zäcklinge. Sie ist mittlerweile 27, hat ein Studium abgeschlossen in Kommunikationswissenschaften und Medienforschung und hat eben ihre Olympiapremiere dürfen erleben. Auf der Bahn in Paris, riesenfestes Spiel. Umso mehr freut es uns, dass sie heute bei uns ist.
Hallo zusammen, ja, danke vielmals für die Einladung.
Ich möchte dir eigentlich am Anfang wie die Option geben, was du zuerst willst reden, wenn wir über die Olympischen Spiele reden. Über das Erlebnis, was alles lässig war, oder dann über den verhängnisvollen Sturz, wo euer Rennen dann auch, ja, man kann es glaube ich nicht anders sagen, ein bisschen kaputt gemacht hat.
Ja, also nehmen wir das Negative zuerst und dann kommen wir auf einem Höhe rauf. Wir können gerne zuerst über das Rennen und über den Sturz reden. Aber für das bin ich eigentlich dort gewesen, nicht wahr? Das muss man schon immer betonen.
Ja, 8 Runden sind, glaube ich, gefahren gewesen und plötzlich liest du und auch Aline sagt, ja, auf dem Vögel, ich kann es, glaube ich, nicht anders sagen, was ist da passiert?
Ja, das ist ein suboptimal gelaufen, der Start. Also eigentlich sind wir super gestartet und sind auch schön weit vorne gesehen. Also normalerweise sagst du immer vorne fahren, weil hinten passieren Stürze. Und das haben wir gemacht, wir sind vorne gefahren. Und dann haben Aline und ich abgelöst. Also ich bin eigentlich reingekommen und sie hat mich dann mit der Hand, also mit der Ablösung, ins Rennen geschickt. Und in dem Moment, wo ich halt meine ihre Hang habe und ich schon so ein bisschen unstabil bin, weil halt nur einen Hang am Lenker hast, kommt eine andere Fahrerin und überholt uns halt so nah, dass sie mir quasi das Vorderrad weggefahren ist. Und dann stürzt ich und dann, ja, wir haben ja keine Bremse am Velo, Aline hat gar keine Chance gehabt, stürzt sie auch. Ja, und dann hat das ein bisschen angefangen, dass der Untergang. Nein, schon nicht der Untergang.
Was aber geht einem in dem Moment durch den Kopf? Von der Rennen des Lebens quasi, Olympisches Spiel, größtmögliche Bühne und dann geht man um.
Ja, scheiße. Also, ich weiss noch, ich bin gestürzt und ich habe mich so geruggelt auf der Bahn. Und ich weiss noch, während dem Ruggeln habe ich noch so hinterher geschaut und gedacht, oh, jetzt musst du aufpassen und quasi deinen Kopf schützen, falls noch andere Fahrerinnen kommen. Da ist zum Glück dann niemand gekommen, nur Talin. Ja, in dem Moment überleist du dir eigentlich nicht mega viel. Du bist wirklich einfach, du spürst ja sofort, ob jetzt etwas gebrochen ist oder ob es schlimm ist oder nicht. Aber wir sind beide sofort aufgekumpelt, haben unsere Velos genommen und gecheckt. Also geschaut, dass da nicht irgendwie ein 8 im Rad ist oder so. Und ja, sie haben gerade wieder weitergefahren. Weil auf der Bahn hast du, wenn du stürzt, nur 5 Runden Zeit, um wieder ins Feld reinzukommen. Das heisst, du bist unten und das Feld kann in dieser Runde 5 Runden machen, oder in dieser Zeit 5 Runden machen und dann musst du wieder im Feld sein. Und wenn nicht, dann bist du draussen. Und wenn natürlich nur jemand würde stürzen, wenn jetzt nur ich gestürzt wäre, dann hat Talin einfach wieder ins Feld können und dann hat sie einfach im Feld gewartet, bis ich wieder gekommen wäre. Dann wäre es kein Problem gewesen, aber wenn wir natürlich beide stürzen, ja, dann ist dann schon der Stress ein bisschen hoch, weil ja, du hast 5 Runden und bei diesen Geschwindigkeiten ist das vielleicht ein mehr als eine Minute. Und ja, also der erste Gedanke ist einfach schnell zurück aufs Velo. Und wir sind schon fast wieder losgefahren gewesen, wo dann überhaupt der Trainer oder der Mechaniker hat können kommen, weil ja, die sind auf der anderen Seite von der Bahn gewesen. Also die haben zum Beispiel mein Velo gar nicht gecheckt. Das ist dann im Nachhinein rausgekommen, dass mein Hinterrad eigentlich kaputt war. Aber ich bin schon wieder losgefahren gewesen, weil ich einfach unbedingt habe, ja, müssen aufs Velo gehen, quasi.
Wie schwierig ist das noch, so einen Dämpfer so früh im Rennen, weißt du, irgendwie wieder reinzukommen? Weil ich stelle mir vor, es würde dann sicher einmal wehtun, weil auf dieser Bahn stürzen stelle ich mir jetzt nicht so vor, als wäre das sehr spassig, wie dann die Geschwindigkeiten auch. Dann tut es weh, du weißt, es ist alles andere als optimal, du bist eigentlich schon ein bisschen hinten rein. Klar, das Rennen geht noch lang, aber wie findet man irgendwie wieder in den Rhythmus rein, dass man vielleicht dann wieder gleich ein bisschen aktiv am Rennen teilnimmt, nicht einfach nur das hinterste hinten irgendwie noch mitfahren, dass man es dann quasi fertig gefahren hat?
Ich finde eigentlich, direkt nach dem Sturz ist es eigentlich weniger schlimm als dann vielleicht nach 30, 40 Runden, weil dann bist du halt so im Adrenalin und ja, du merkst es gar nicht mega. Also die 10, logisch, brauchst du auch ein bisschen und das Velo fühlt sich dann auch immer ganz komisch an, das für irgendetwas ist kaputt und du musst so schnell auch ein bisschen wieder das Vertrauen finden quasi. Aber ich habe eher dann gegen Ende Rennen irgendwie schlimm gefunden oder hart gefunden, weil eben du, das Adrenalin kommt halt schon wieder ein bisschen runter, dann spürst du plötzlich deine Verletzungen überall, es brennt überall und zieht überall. Ja, und dann kommt natürlich die Müdigkeit sowieso dazu. Und also ich als Frau, gerade nach dem Sturz ist es nicht so schlimm gewesen. Und wir sind eigentlich auch nicht schlecht wieder reingekommen. Wir konnten uns vorher positionieren. Aber dann, wo es dann halt wirklich richtig hart geworden ist, gegen Schluss, dort hat es uns dann halt einfach gefällt. Ja, also es ist sehr eher gegen Schluss als direkt nach dem Sturz schlimm gewesen, quasi.
Was hält eigentlich schneller, die emotionalen Wunden oder dann die körperliche Schürfung und alles, was man hat?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Bei mir hat sich die eine Wunde leider entzündet. Das heisst, die ist also jetzt sind wir dann 2 Wochen später und die ist immer noch offen. Das heisst, ja, normalerweise Schürfungen und so, so nach einer Woche ist das eigentlich schon recht wieder gut. Jetzt hier die grosse Wunde, die ich am Bein habe, die ist ein bisschen komplizierter, als man gedacht hätte. Die ist noch nicht geheilt. Emotional, ja, also logisch ist es ja, wenn du jetzt zurück ans Rennen denkst, aber es ist einfach so, du kannst es nicht ändern, es ist passé und jetzt, ja, du tust dich auch schon probieren, so schnell wie möglich wieder nach vorne zu fokussieren oder zu konzentrieren. Aber direkt nach dem Rennen, die paar Tage, die sind schon sehr schmerzhaft gesehen, jetzt emotional und auch physisch.
Wie tut man da verarbeiten? Weißt, was macht man denn? Einfach möglichst, weißt, gehst du dann irgendwie weg und ja, nichts über das? Oder tut man es bewusst irgendwie mal anschauen und diskutieren, was war, um das irgendwie verarbeiten? Was ist so deine Strategie, wie man mit so etwas umgeht? Ich meine, Stürzen, klar, das gehört bei eurer Sportart leider dazu, dass das nicht irgendwie eine Seltenheit ist, dass das passiert. Das ist wahrscheinlich sehr selten, dass es Rennen gibt, wo kein Sturz hat. Aber gleich, es ist ja dann das Wichtigste, der hat ausgerechnet euch getroffen, die anderen hat es nicht getroffen. Also das ist dann gleich ja, eine blöde Situation. Das heisst, wie sind ihr ganz konkret mit dem Umgang?
Ja, ich habe das Gefühl, da geht jeder sehr individuell um. Ich persönlich, ich rede gerne darüber. Ich muss auch sofort das gerade analysieren. Ich kann das nicht einfach sagen, ja, jetzt tue ich es verarbeiten und dann schauen wir am nächsten Tag. Also ich schlafe wirklich keine Minute nach einem schlechten Rennen, blöd gesagt, wenn ich es nicht sofort anschauen kann, blöd gesagt, und meine Fehler sehe oder ja. Darum, ich persönlich rede gerne darüber. Aber im Team tun wir natürlich schon auch jetzt im Nachhinein das ganze Rennen nochmal anschauen und analysieren, aber irgendwann musst du halt einfach akzeptieren, gut ablecken und das nächste kommt. Eben für uns kommt jetzt die WM in 2 Monaten, dann kannst du jetzt da nicht mehr mega lang dem nachtrauern oder so. Darum, für mich ist das Rennen recht abgeschlossen und ich probiere jetzt einfach so die positiven Eindrücke und alles von den Olympischen Spielen in Erinnerung zu haben quasi.
Was ist denn jetzt mit ein bisschen Abstand und vielleicht gleich ein paar Mal darüber geredet und ein bisschen analysiert, das Fazit aus, jetzt einfach mal aus sportlicher Sicht, wir kommen nachher noch ausführlich auf alles, was rundherum gelaufen ist, aber jetzt einfach aus sportlicher Sicht, euer Fazit von diesen Olympischen Spielen, wo ihr ja so lange darauf hingeschafft habt, dass ihr dort könnt dabei sein könnt?
Also mein persönliches Fazit ist eigentlich extrem positiv. Ich bin wirklich mega happy, wie ich mich konnte vorbereiten, wie meine Form gesehen ist vorher. Ich habe wirklich kein Problem gehabt. Ich habe das Gefühl, ich habe gute Entscheidungen getroffen. Und ich bin am Tag psychisch wie auch physisch voll ready gewesen. Darum bin ich mega happy, dass das geklappt hat und dass das eigentlich alles aufgegangen ist. Nachher der Sturz, natürlich ist es blöd und es ist immer so ein bisschen, ja, was wäre wenn, wir werden nie wissen, ob wir, wie wir gefahren wären ohne Sturz, vielleicht wären wir gleich gefahren ohne Sturz, vielleicht wären wir, ja, hätten wir ein Diplom gehabt, das wissen wir halt nie, aber ich habe das Gefühl, sicher, wenn wir jetzt in die Leistung anschauen, sind wir nicht zufrieden, aber wenn wir jetzt halt so ein bisschen unseren Weg hierher anschauen und so unseren Fortschritt, dann, ja, dann können wir mega happy sein. Also, zum Beispiel vor einem Jahr haben wir die WM gehabt. Das war so das wichtigste Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele, weil es mega viele Punkte gegeben hat. Und das war auch das härteste oder schnellste Rennen gewesen. Und dort haben wir eigentlich ohne Probleme, wir hatten keinen Sturz, keinen Defekt, nichts, haben wir 2 Runden verloren auf die Spitze. Und jetzt haben wir einen Sturz gehabt, im schnellsten Rennen, das es je gegeben hat. Und wir haben keine Runde verloren. Also das ist schon mega... Wenn man das so anschaut, ist es eigentlich extrem, ja, extrem cool und eine mega Leistung. Und ja, den Fortschritt den nehmen wir jetzt mit. Und die Fortschritte sind auch nicht verloren gegangen, nur wegen dem einen Rennen, das jetzt nicht gegangen ist. Darum gehen wir jetzt das nächste Rennen und probieren es dort nochmal zu zeigen. Von dem her ist es schon positiv.
Du hast es gerade gesagt, jetzt irgendwie hat man auch als Zuschauer das Gefühl, es wird immer schneller. Also erlebst du das auch? Spürt man das während dem Rennen? Dass man deutlich schneller unterwegs ist als vielleicht noch vor 2 Jahren, 3 Jahren.
Ja, also du spürst es schon, vor allem jetzt an den Olympischen Spielen, es wird halt nie langsam. Es ist halt immer schnell irgendwie. Und sonst, du kannst immer so ein bisschen, je tiefer das Niveau ist eigentlich, umso mehr werden die Sprints schnell gefahren und dazwischen wird dann so ein bisschen sich gesammelt und ein bisschen das Tempo geht runter. Und jetzt in Paris ist es wirklich einfach schnell, 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 für die Sprints noch schneller und dann wieder zu schnell zurück quasi. Also du merkst es schon. Und ich habe, wo wir im Rennen bei irgendwie 50 Runden zu gehen, habe ich gedacht, Jesus Maria, das überleben das nicht. Es ist wirklich so schnell gegangen.
Ich kann schnell sagen, für die, die nicht so nah dran sind, von was für Geschwindigkeiten reden wir, die ihr fahrt?
Jetzt als Durchschnittsgeschwindigkeit haben wir 55,7 gehabt für die 35-40 Minuten. Und für die Sprints ist das sicher über 60, 65, irgendwie so. Also schon noch schnell, es tut weh.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr weh tut. Dann werde ich schon nach Runde 1 wirklich beenden.
Ja, darum haben wir gedacht, nach 7 Runden müssen wir schnell Pause haben, ein bisschen am Boden liegen, damit wir das überleben.
Was ist das Schwierigste, sich zu behaupten in diesem Feld? Wie viele Teams sind insgesamt am Start? Auch, dass man das 15. Mal 15, das sind viele Fahrerinnen gleichzeitig unterwegs. Was sind die Herausforderungen, die grössten?
Ich glaube schon Position. Weil wenn du immer hinten fährst und die Teams vor dir ablösen, musst du immer oben durch eigentlich. Und wenn du zweite Position bist, ja, dann musst du vielleicht ein bisschen einen Meter von der schnellsten Linie, ganz unten ist ja die schwarze Linie, das ist die schnellste Linie, die am wenigsten Distanz absolvierst eigentlich. Und je weiter rauf du gehst, umso härter ist es, weil umso mehr Weg musst du fahren. Und wenn du hinten fährst, hast du halt alle Teams, die ganze Zeit ablösen und dann fährst du wirklich oben an der Balustrade manchmal. Und das ist so härter da oben. Darum wollen natürlich alle immer vorne fahren, aber es ist halt so ein bisschen wie eine Waschmaschine. Also du bist einmal vorne und dann kommt gleich wieder die nächste Welle und dann bist du wieder in der Mitte oder zu hinterst. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen das Schwierigste beziehungsweise das Anstrengendste, weil du kannst nie schnell ein bisschen dich erholen oder so. Beziehungsweise du erholst dich am besten, wenn du ganz vorne bist, aber für das musst du halt mega kämpfen. Das heisst, es ist ein konstanter Kampf zum Führen kommen. Und ich glaube, für uns Schweizer ist sicher auch noch so ein bisschen ein Thema, dass wir uns schon gerne so ein bisschen verstecken. So ein bisschen, ach, wir sind die kleine Schweiz und ja, nein, wir sind das erste Mal da dabei oder so. Und das haben wir uns in der Vorbereitung schon immer gesagt, hey, nein, der Platz ist uns. Wenn eine kommt und unseren Platz will, dann geben wir nicht einfach auf und sagen, ja, ist gut, du bist fünffache Weltmeisterin, du darfst den Platz haben, sondern nein, wir haben Berechtigung da zu sein und du gehst jetzt nicht daher. Und das ist schon auch noch ein bisschen unsere Schwierigkeit, manchmal, habe ich das Gefühl. Die Bescheidenheit von der schönen Schweiz.
Wie trainiert man das? Weil ich stelle mir vor, das ist ja die Positionskämpfe. Das ist ja mega viel, das ist jede Situation wieder anders. Wahrscheinlich mega viel Erfahrung und im Training das irgendwie simulieren. Ich weiß nicht, ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir hätten wahrscheinlich nicht 15 Teams in der Schweiz, die annähernd auf dem Niveau könnten fahren, dass es für euch ernsthaft ein seriöses Training wäre, um genau das zu simulieren. Also kann man das überhaupt trainieren? Oder muss man da einfach möglichst viel Rennen fahren, dass man dort irgendwie hinkommt, um das besser in den Griff zu bekommen?
Ja, du sagst es, du musst eigentlich wirklich Rennen fahren. Du kannst Rennen sehr schlecht, also so Bunch-Rennen kannst, oder eben wo im Feld fahrst, kannst du sehr schlecht simulieren, weil ja, es ist eigentlich nie so schnell und so aggressiv, blöd gesagt, wie in einem Rennen. Wir probieren das schon auch beim Training mit den Jungs oder so, die sind halt viel schneller und stärker, aber ja, die würden die jetzt auch nicht runterdrücken, dass es wird ja unfair oder ein bisschen gefährlich werden oder so. Darum musst du halt wirklich einfach Rennen fahren und vor allem grosse Rennen, weil dort ist es am stärksten so. Und das ist halt ein bisschen die Schwierigkeit, um wirklich mal so auf ein Niveau zu kommen, musst du halt die Erfahrung haben quasi.
Du hast vor den Olympischen Spielen im Interview in der Aargauer Zeitung gesagt, du hast schon Bänder gerissen, Gehirnerschütterungen geholt, alles Mögliche, und dann stellt man sich zwischendurch durchaus mal die Sinnfrage, was mache ich da eigentlich mit meinem Körper? Jetzt hast du gerade vorher erzählt, du hast wieder eine Wunde, jetzt noch eine, die sich entzündet hat. Sind so Gedanken auch wieder aufgekommen?
Nein, fang gar nicht. ich glaube, ja, ich habe recht viele Verletzungen gehabt in den letzten Jahren, aber da muss man auch sagen, dass ich so ein bisschen eine Spezialistin bin für eine Disziplin und die ist eigentlich so ein bisschen am gefährlichsten. Das ist das Ausscheidungsfahren. Und das ist dort, wo einfach alle zwei Runden die hinterste rausgeht. Und das Rennen ist so ein bisschen bekannt für viele Stürze, weil halt, es geht halt nur um, also nicht nur, aber es geht sehr fest um Position. Und ja, dort riskieren die Leute halt alles. Und ich bin das halt immer gefahren, und vor allem an EM und WM, ja, dort geht es halt um Medaille und dort riskieren die Leute ihr Leben, blöd gesagt. Und ich bin immer dort gestürzt eigentlich und habe mir alles das Zeug kaputt gemacht. Und dort habe ich dann schon, müssen sagen, dort habe ich mich extrem gefragt, weil es ist halt nur das Ausscheidungsfahren, es ist nicht mehr olympisch. Und ich bin jetzt auch in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele nicht mehr gross gefahren. Es haben eigentlich immer andere gefahren, weil man halt das Risiko nicht hat wollen eingehen, vor den Olympischen Spielen sich zu verletzen. Aber jetzt an den Olympischen Spielen, also ich war ready gewesen, um alles zu riskieren, blöd gesagt. Das musst du halt, wenn es, ja. Aber es ist halt das Rennen, es ist das Ziel, das du dir die letzten zwei Jahre gestellt hast. Und wenn es dann passiert, ja, dumm, nervt logisch und es nervt vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn es unverschuldet passiert ist, weil jemand anders einen Fehler gemacht hat. Aber nein, also da habe ich mich jetzt gar nicht irgendwie ja, hingefragt und ach, mache ich das überhaupt noch? Oder, nein, gar nicht. Es war es aber immer noch wert gewesen.
Kann das dann jetzt auch sein, dass du dich jetzt mehr in die andere Richtung spezialisierst? Also weg von diesen Ausscheidungsrennen allgemein hin zu Madison auch, jetzt gibt es ja auch als Einzeldisziplin, oder? Das heisst, nein, es heisst Omnium dann.
Genau. Ja, das wird jetzt eben noch recht spannend, weil ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren in dieser ganzen Qualifikationsphase habe ich eigentlich jedes Madison gefahren, weil halt auch immer das beste Team musste stellen. Also Talin und ich sind eigentlich jedes Rennen zusammengefahren, wegen diesen Punkten, die wir müssen sammeln. Und dann ist alles, alle Disziplinen nebendran, so ein bisschen, ausser das Omnium natürlich, das auch olympisch ist, ist so ein bisschen nebensächlich geworden. Und jetzt, ja, jetzt ist halt wieder back to normal quasi. Das heisst, du kannst jedes Rennen fahren und es hat nicht irgendwie, du musst Punkte sammeln für eine Quali. Das heisst, jetzt werden die Karten sicher wieder neu gemischt. Und es kommen neue rauf und die neuen, die müssen natürlich auch ihre Erfahrungen sammeln. Das heisst, ja, es kommt auch ein bisschen darauf an, was Coaches wollen oder was, wo sie mich jetzt sehen, in welche Richtung. Aber sicher, ich habe im Madison recht viel Erfahrung mittlerweile und ja, ist sicher meine Lieblingsdisziplin. Von dem her hoffe ich schon, dass ich weiterhin sicher Madison fahren kann. Und Elimination, also das Ausscheidungsfahren, ja, das schauen wir mal. Dort bin ich eigentlich fast froh, wenn die Trainer für mich entscheiden. Da muss ich mir nicht Gedanken darüber machen, blöd gesagt.
Jetzt, Olympische Spiele ist immer ein Vierjahreszyklus. Wie fest hat man das schon wieder im Kopf in so einem Moment? Wie sehr kann es auch motivieren, vielleicht, wenn man weiss, irgendwie habe ich noch ein bisschen Revanche offen. Obwohl du vorher ja schön geschildert hast, das Fazit ist trotz allem positiv, aber es gibt halt gleich noch für die Revanche. Kann das auch ein bisschen Antrieb sein?
Ja, sicher. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, es spielt in dieser Hinsicht eine Rolle, dass man sich halt nach den Olympischen Spielen immer fragt, okay, wie geht es allgemein weiter? Mache ich nochmal weiter, mache ich nicht weiter? Und jetzt eben, wenn halt die Olympischen Spiele so das Größte ist auf der Straße, würdest du jetzt zum Beispiel nicht nach Olympia, ja, dort ist es jetzt nicht so wichtig, blöd gesagt, wie bei uns, wo das halt das Wichtigste ist. Und dann fragst du dich schon, also mache ich weiter, mache ich nochmal vier Jahre oder nicht? Es kann sicher motivierend sein, aber ich habe das Gefühl, es ist auch gut, wenn jetzt die nächsten zwei Jahre, wenn du sagst, du machst weiter, dass die nächsten zwei Jahre eben mal nicht um Olympia gehen, weil vor allem psychisch ist es schon eine rechte Belastung, immer an dem rumzustudieren und das immer so krass im Kopf zu haben. Also das, ja, das ist schon noch, das kannst du gar nicht, die Spannung und das Ganze so krass auf Olympia auslegen für vier Jahre, das geht nicht. Aber als Motivation und so ein bisschen als Richtlinie dient sicher.
Hey, dann würde ich doch sagen, würden wir jetzt den Switch machen, um noch ein bisschen über die Olympischen Spiele, wo wir jetzt schon darüber geredet haben, ob du allenfalls in vier Jahren wieder einen neuen Anlauf nimmst. Du hast gesagt, es ist das Grösste für euch auf der Bahn, gibt es keinen grösseren Wettkampf. Wie hast jetzt du, wo du das erste Mal dann dabei warst, das rundum auch erlebt? Ich weiß nicht, sie ist ein paar Tage früher angereist, gell, als solcher Wettkampf war, habe ich zumindest gemeint, habe ich auf Social Media ein bisschen gesehen. Wie haben ihr das geplant? Weil eben, eigentlich ist klar, es geht ja um einen sportlichen Wettkampf, hier will man möglichst gut sein, aber gleich ist es dann auch ein Erlebnis, Olympische Spiele, willst du wahrscheinlich einfach nur am Tag vorher anreisen und nach dem Wettkampf direkt wieder weg. Also, was ist jetzt so ein bisschen eure Strategie gewesen? Wie sind ihr daran hergegangen, dass ihr wirklich kombinieren könnt zwischen Top-Leistung abliefern und gleich aber auch den Event irgendwie können geniessen, erleben, weil wir ja schließlich irgendwie, weiß nicht, wie viele Jahre einfach nur auf das hingeschafft haben.
Also ich hoffe, unser Trainer hört den Podcast jetzt nicht, weil wenn es nach ihm geht, wäre es natürlich nur her im Zimmer hocken, auf den Wettkampf warten und los geht's. Aber nein, wir haben das sicher ein bisschen genossen. Also das erste Rennen als Madison haben wir am Freitag gehabt, und dann sind wir am Sonntag angereist und ja, dann haben wir so die ersten zwei Tage haben wir schon gesagt, hey, Montag, Dienstag, da kannst du wirklich, da gehen wir ein bisschen entdecken, da gehen wir ein bisschen das Village anschauen und ein bisschen pintuschen und so. Aber dann ab Mittwoch, du hast immer zwei Tage vorher, machen wir aber Ruhe. Also wirklich kein Training oder nichts oder einfach nur ganz wenig. Und dann gehen wir so langsam ein bisschen in die Zone rein quasi. Das ist uns eigentlich schon mega gut gelungen, habe ich das Gefühl. Es ist aber auch einfach quasi, weil du musst ja für zum Essen zum Beispiel immer in die Food Hall gehen. Du musst eigentlich schon immer raus, auch um irgendwie Wasser holen oder zum Waschen. Du musst immer raus in das Village. Das heisst, du bist automatisch, auch wenn es mega ernst wird und ja, nichts rechts und links schauen, du kannst es gar nicht sehen quasi. Und das war noch recht cool gewesen. Wir sind dann halt einfach zweimal am Tag waschen. Nein, ja, also das war cool gewesen. Und dann vor dem Rennen bist du dann irgendwann schon aber auch gar nicht mehr so in der Stimmung, um jetzt hier noch gross rumlaufen und ein bisschen die anderen Häuser anschauen oder so, weil du bist einfach so fokussiert und nervös, dass sich das eigentlich wirklich von alleine erledigt hat. Und dann nach dem Rennen hat man Zeit gehabt. Ich persönlich, mir ist es nicht so gut gegangen mit dem Sturz. Ich konnte nicht so viel machen, wie ich mir vorgenommen habe quasi. Aber ja, wir haben schon recht viel gesehen, würde ich jetzt mal sagen.
Sag schnell für uns, die keine Vorstellung haben von dem, du hast jetzt das Olympische Village, also das Olympische Dorf angesprochen. Kannst du mal sagen, weißt, wie ist das aufgebaut? Was gibt es dort alles? Wie sind die dort untergebracht? Auch, dass wir mal so, irgendwie so einen Einblick bekommen, wie das organisiert ist.
Okay, also man kann sich das eigentlich vorstellen als kleine Mini-Stadt. Du hast einfach ganz viele moderne, schöne Blöcke. Und also wirklich richtig viel. Sie hat 10'000 Leute auch etwa, sagen wir gleichzeitig mit allen Funktionären und so dort. Und dann hast du viele Velos, die kannst rumfahren oder so Taxis quasi, so ein wie die Autos, die man beim Golfspielen hat, die kannst rumfahren. Und dann hat es einfach eine grosse Food Hall und dort alle essen. Dort hast du wirklich 24-7 Essen von der ganzen Welt. Also du kannst am Morgen am 3 deinen Salat oder deine Pizza essen oder auch am Nachmittag um 2 dein Morgen. Also es gibt wirklich alles um jede Zeit. Und nachher nebendran hat es ganz viel so ein Grab and Go, so ein bisschen Wege gehabt, wo einfach schnell hast können gehen und ein Sandwich mitnehmen oder so. Also Costa-Kaffee hat es überall gehabt. Und sonst hat es halt ganz viel so irgendwie einen Entspannungslounge gehabt oder einen riesen Gym. Also wirklich irgendwie über 3 Stück ein riesiger Gym und halt das beste Material. Weil man das hat, oder ja, dort braucht man es halt quasi. Was hat es gegeben? Es hat eine Post gegeben, es hat ein Coiffeursalon gegeben, es hat ein Nagelstudio gegeben, es hat sogar ein kleines Spital gehabt quasi und dort hast du zum Zahnarzt können. Und was hat es noch gegeben? Ja, dann also für die Mütter oder so hat es zum Beispiel so ein kleines Area gehabt, wo sie mit ihren Kindern können zusammen sein. Es hat wirklich alles gegeben. Waschstationen hat es eigentlich fast pro, du hast eben so Blöcke eigentlich, oder es sind so ein bisschen wie, ja, aber so in New York oder so, wenn sie sagen, nur 3 Blöcke weiter. Es ist wirklich genau ein bisschen so gewesen eigentlich. Und in jedem Block hat es halt eine Waschstation gegeben, wo deine Wäsche abgeben und wiederholen. Also es hat uns auch nichts gefällt. Und du zahlst auch für gar nichts. Du zahlst so das Essen, wenn du zum Bäcker bist gegangen oder Kaffee oder so, zahlst nichts. Eigentlich einen Fanshop hat es auch noch gehabt. Einen Supermarkt, ein Supermarché. Dort hast du gezahlt. Aber sonst, es war wirklich einfach eine kleine Stadt. Es ist so schwierig zu erklären, irgendwie, weil es irgendwie so surreal ist, aber plötzlich dann einfach mega normal und so, Es ist noch mega speziell.
Ist man da eigentlich auch ein bisschen am Superstar-Watching machen? So, wer schleicht da alles umeinander? Oder wie erlebt man das?
Ich glaube, das machen alle, aber natürlich spielen alle mega cool und so, der Noah Lyles, ja, kennen wir ja. Nein, wir haben natürlich schon so ein paar. Also wir haben zum Beispiel unbedingt den Tom Daley. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Turmspringen treffen, den haben wir leider nicht gesehen. Du hast schon so ein paar Leute, die mega cool wären, wenn du die siehst. Und du hast auch sehr viel gesehen. Das Lustige ist aber irgendwie, dass halt ja, du siehst eigentlich die Superstars nicht mega viel am Fotos machen oder so. Mir lässt sich irgendwie gleich noch so ein bisschen leben. Also eben, ich bin kein Superstar, vielleicht haben sie ja mega Schlangen immer gehabt, aber wenn ich sie gesehen habe, sind sie eigentlich immer allein unterwegs gewesen und haben ihre Ruhe gehabt. Und ich habe das Gefühl, das ist vielleicht schon noch so ein bisschen das Schöne in diesem Dorf gewesen. Es ist so ein bisschen, der gegenseitige Respekt ist mega hoch gewesen und du hast einfach dein Ding durchgezogen und hast jetzt nicht den anderen noch wollen stören, weil der zieht halt auch einfach sein Ding durch quasi. Aber natürlich mit diesen Pin, die wir haben, ich weiß nicht, ob du von denen schon gehört hast, du hast einfach ein Schweizer Pin und dann gehst du zu den anderen Nationen und du hast halt die Pin austauschen. Das ist natürlich immer eine gute Masche, um so eine Begegnung ein bisschen zu tarnen. Das heisst, du nimmst den Namen, machst nicht ein Foto mit denen, sondern du tust halt einen Pin täuschen. Aber ja, es ist schon noch speziell, wenn dann plötzlich halt die Stars siehst beim Essen. Aber sie halt, ja, du merkst halt dann wieder, sie sind einfach normale Menschen wie mir und die wollen einfach ihre Ruhe, wenn sie ihr Müsli essen quasi.
Vielleicht, was jetzt für Begegnung geht, gar nicht unbedingt, weißt du, Superstar XY, sondern mehr einfach, weißt du, mit anderen Sportlern oder Sportarten, wo wir jetzt in diesen Tagen so ein bisschen Kontakt sind. Weißt du nicht, gibt es denn ein kurzes Gespräch oder ist das mehr so ein bisschen einhanden gesehen und weiter? Oder weißt du, wie, was passiert so ein bisschen untereinander zwischen Athletinnen und Athleten?
Also, für mich sind eigentlich die schönsten Begegnungen gesehen mit den anderen Schweizer Athleten. Wir waren jetzt dort, wo halt noch Leichtathletik war. Und ja, wir hatten ja sonst nie irgendetwas mit diesen Leichtathleten zu tun quasi. Aber jetzt hast du die halt gesehen und du hast lange immer... Du bist halt, wenn du immer die gleichen Kleider an hast, bist du halt einfach so automatisch ein bisschen Family. Und du bist mit allen Freunden und wir sagen, ah, oh, ja, es ist gut gegangen, obwohl du ihn gar nicht kennst. Aber du bist halt Schweizer und dann redest du halt miteinander. Und das ist eigentlich noch recht cool. Das heisst, du lernst schon recht viele andere kennen und... Und dann ja, fragst du halt, wenn sie Wettkampf haben und nachher, wenn die wieder siehst, dann fragst du, wie ist es gegangen? Und ich glaube, das ist schon mega, mega cool, jetzt nur unter den Schweizer. Jetzt mit internationalen, dort kommst du sicher ins Gespräch, wenn jetzt die Pintäuschel ist. Also zum Beispiel bin ich irgendwo zu einem hergegangen und habe Kenia-Pin wollen. Und dann bin ich halt zu einem Kenianer gegangen und so, ah ja, hallo, willst du Pin täuschen? Und dann mega gefragt, ja, voll. Und dann hat er gefragt, was ich für Sport mache. Und dann habe ich gesagt, und was denn er für Sport macht. Und ja, und er fährt, oder er ist Marathon gerannt. Und ich so, ah, und ist gut gegangen. So, ja, ist okay gewesen. Dann sein Kollege so, ah ja, er ist zweit geworden heute. Und dann bist du so, ah, gratuliere, mega cool. Und das ist halt so, das ist noch recht lustig, wie bescheiden die Leute dann halt sind. Und ja, ich habe sonst nie mit dem geredet, aber dort hast du halt geredet wegen dem Pin. Und dann ist aber auch wieder gut. Es ist dann so einfach schöne Begegnung und dann ist wieder gut. Und das war schon recht cool gewesen.
Wenn mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, hat uns Aline damals im Podcast erzählt, dass eigentlich jeder Meter Laufen einer zu viel ist für eine Bahnradfahrerin.
Stimmt,
das ist ja irgendwie noch ein ziemlich schwieriger Spagat, wenn du jetzt da alles schilderst, was man da alles kann machen und erleben und gleichzeitig weiss, am gescheitsten wäre, ich würde auf dem Bett liegen.
Ja, ja. Das ist im Fall wirklich so. Das ist, manchmal hat das ein bisschen gestresst. Weil ja, du solltest auch nicht laufen. Und weil wir halt nie laufen, sind wir es auch nicht gewöhnt. Das heisst, schon einfach hinlaufen, tun uns dann halt Beine oder Füße weh. Und dann ist bei uns im Haus zum Beispiel immer der Lift, ist die ersten paar Tage immer ausgestiegen. Und dann haben wir immer in 7 Stock auf müssen laufen. Und für die Lichtathleten ist das gar kein Problem. Die sind sich gewöhnt, da oben zu springen. Aber für uns war es immer sehr hart. Nein, es ist schon... Wir hatten zum Beispiel jetzt das mega Glück gehabt, dass unser Schweizer Haus ist wirklich das vorderste Haus gesehen, wo du können haben quasi, weil anscheinend ist von der Nationalität, also die Person, die das Ganze designt hat, dem seine Nationalität ist ganz vorne und das ist ein Schweizer gesehen jetzt in Paris. Das heisst, wir sind wirklich aus dem Haus. Es ist wirklich nicht weit gesehen. Es sind vielleicht 200 Meter gesehen und wir sind in dieser Food Hall gesehen. Aber ja, für uns war es schon ein bisschen viel gewesen, finde ich. Aber es ist halt so. Und ja, du, eben, die ersten 2 Tage waren schon ein bisschen anstrengend gewesen. Nachher fokussierst dich aufs Rennen und dann ist dann gut und dann gehst du wirklich nur noch essen und wieder zurück. Aber ja, der Spagat ist eine kleine Herausforderung. Eben, es ist Rennen auf höherem Niveau, das muss man auch erwähnen.
Du hast gesagt, du hast nachher zu leiden gehabt, deine Verletzungen. Bist du dann auch gar nicht in den Schluss vier? Oder hast du das gleich noch mitnehmen und erleben?
Doch, das hat sie sicher nicht. Also ich hätte mich einfach vollpumpen mit Schmerzmedizin durchgehen. Nein, das habe ich sicher nicht verpassen. Dort sind wir gesehen, das ist sicher nicht ideal gewesen, sagen wir, für meine Wunden, wie man dann später gemerkt hat. Und das ist schon wirklich so, dass du stehst und wartest wirklich einfach 4 Stunden, bis du drin bist. Also wir haben es irgendwie um 6 oder 6:30 irgendwie getroffen und ich glaube um 9:30 sind wir fäng in die Halle oder in das Stadion reingelaufen. Und in der Zwischenzeit stehst und hockst und wartest. Und ja, das ist wirklich so, wie es alle sagen, es ist einfach warten.
Aber nachher ist es schön.
Ja, ja, es war mega schön gesehen. Es ist mega speziell und eben, es ist Leiden oder Motzen auf so hohem Niveau und das ist uns auch bewusst. Es ist mittlerweile sicher so ein Running Gag, so, oh nein, wir müssen stehen und wir müssen laufen und so. Vor allem dann haben wir andere Sportler, die halt das absolut nicht verstehen, dass das für uns ein Problem könnte sein. Das ist schon immer sehr witzig. Aber ja, die 4 ist ganz, ganz speziell gesehen, ja.
Wenn du jetzt noch müsstest etwas rauspicken, weißt, wo du sagst, so, das ist ein Erlebnis oder eine Erinnerung oder irgendetwas von diesen Spielen, wo dich vielleicht am meisten überrascht hat oder am meisten gefreut hat oder irgendetwas für dich so ein bisschen persönlich ein bisschen ein Highlight war, jetzt über alles gesehen, was du in Paris erlebt hast, die Tage. Gibt es da etwas?
Ich glaube, das ist mega schwierig. Es hat wirklich einfach mega viele Momente gegeben, wo einfach mega stolz gewesen bist. Also zum Beispiel vor dem Rennen, ich bin nicht mega nervös gewesen, wirklich nicht. Ich bin so irgendwie ruhig gewesen und im Reinen mit allem quasi. Ich bin mehr emotional gewesen, dass du halt jetzt wirklich in diesem Bus hockst und die Olympischen Spiele, dein erstes Rennen bestreitest. Und ich glaube, es sind einfach die Vibes in diesem Dorf und alles gewesen, die... Es war mega ruhig für so viele Leute, wie es gesehen, also wie es hatte. Und es ist so, jeder hat auch seinen Job gemacht und jeder hat den anderen akzeptiert, weil du weißt, alle, die du siehst dort, die geben auch ihr ganzes Leben in diesen Sport und die haben so viel müssen durchmachen, dass sie da sind. Und das gibt irgendwie so eine coole Dynamik, finde ich. Es ist so, du musst auch nichts rechtfertigen. Hier in der Schweiz musst du dich manchmal rechtfertigen mit du bist Spitzensportler oder wie verdienst du dein Geld oder was auch immer. Und dort sind einfach alle gleich gesehen, ob sie eine Medaille gewonnen haben oder nicht. Schlussendlich sind alle gleich gesehen. Und ich glaube, das ist dann vor allem so an der Schlussvierte der Höhepunkt gesehen, dass wir alle dort zusammen reingelaufen sind. Ja, ein paar haben ihre Medaille in der Hose gehabt, also im Hosensack gehabt. Aber schlussendlich sind wir einfach alle gleich gesehen. Wir haben einfach nochmal den olympischen Gedanken alle zusammen gefeiert mit Leuten, die du gar nicht gekannt hast, aber hauptsächlich du hast gerölt und mitgesungen oder was auch immer. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen das. Es ist das Miteinander mit anderen und ja, auf der Bahn bist du Konkurrentin, aber nachher bist du Kollegen und hat so ein bisschen Leidensgenossen. Ich glaube, es ist ein bisschen das, was mich sehr beeindruckt hat.
Es ist ja auch irgendwie nach Corona und allem Möglichen und Spiel irgendwie weit entfernt, ist so wieder... Ich meine, es war ein gigantisches Volksfest, wenn man zugeschaut hat, ganz Paris. Irgendwie, auch für dich wahrscheinlich, die Verwandte und Freunde haben es nicht allzu weit gehabt, zum Kommen. Das muss schon speziell gewesen sein. Ich nehme an, da ist ja fast eine Fandelegation angereist und dabei gewesen.
Ja, das ist mega, mega speziell gewesen. Und ich glaube, die haben es halt wirklich auch nochmal dann rausgerissen, wenn du enttäuscht warst nach dem Rennen, dass die sie dort waren und sie haben dich gerne, egal was ist, ob du gut fährst oder nicht gut fährst. Und das war mega speziell gewesen. Sicher auch, wenn du deine Eltern am Rand hast. Also wir haben auf der Bahn hast halt nicht so viele Tickets zur Verfügung. Das heisst, es war recht schwierig gewesen, die Tickets zu bekommen. Darum habe ich nicht so viel vor Ort gehabt, quasi. Aber ja, wenn natürlich dann an den Start gehst, unten auf der Bahn rumfährst, du schaust auf und du siehst deine Eltern ab und du weißt, ja, sie sind jetzt auch verdammt emotional, weil es halt auch mega speziell ist und sie hat den ganzen Weg mitgemacht. Hey, das ist schon mega schön. Also, ich bin auch extrem, also da bei mir im Dorf, mein Veloclub hat es ein Public Viewing veranstaltet mit allen und ich bin jetzt da bei uns im Dorf auch noch geehrt worden am Wochenende und ich habe keinen Blumentopf gefunden, nichts, aber die Leute feiern so fest, dass du an den Olympischen Spielen gewesen bist und das ist schon auch noch mega schön gewesen, den Support von den Heimen zu spüren und ja, es ist nicht gut gegangen und wir waren enttäuscht nach dem Rennen, aber zu wissen, dass so viele Leute hinter dir stehen und die unterstützen, egal was ist, das ist schon auch noch sehr speziell gewesen. Und weil es so nah war, ist es irgendwie noch mehr spürbar gewesen, irgendwie. Ja, das ist schon sehr cool.
Du hast vorher gesagt, du hast jetzt vor allem Verletzungen pflegen. Ferien sind wahrscheinlich in dem Fall ein bisschen ins Wasser gefallen. Wie sehr ist die Sehnsucht nach Ferien? Du hast vorher auch gesagt, WM steht ja schon wieder an. Also geht es wahrscheinlich auch direkt wieder zurück ins Training schon bald.
Ja, genau. Die Ferien sind leider ins Wasser gefallen. Ich wäre eigentlich mit meinem Freund letzte Woche irgendwo hergegangen. Aber jetzt... ja, habe ich halt immer wieder die Wundversorgung und alles müssen machen. Wir sind dann zwei Tage lang einfach so, oder zwei Nächte, sind wir an Vierwaldstätter sitzen und wenigstens ein bisschen Ferienfeeling haben quasi. Aber das ist schon, ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, dass du eben Ferien nimmst nach so einem grossen Anlass. Obwohl du ja eigentlich in der Form von deinem Leben bist und so ready. Und es ist komisch, dann plötzlich auch sagen, ah, jetzt bist du fertig und jetzt machst du gerade eine Woche Pause. Aber ich habe das Gefühl, vor allem für den Kopf ist es mega wichtig, weil der Mental Load ist so gross gewesen, die letzten paar Monate, dass du eben bei uns geht es weiter mit der WM, du kannst das nicht weiterziehen. Du musst schnell ein bisschen runterkommen, ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen und dann geht es weiter. Und ja, ich wär schon sehr gerne noch weg, aber c'est la vie, jetzt geht es weiter, ich bin jetzt wieder im Training. Und wir haben dann die WM im Mitte Oktober. Aber nachher geht es dann, hoffentlich, wenn ich nicht verletze, geht es dann hoffentlich wirklich länger in die Ferien.
Hey, ich würde zum Schluss gleich gerne noch ein bisschen weiter raus schauen. Klar, jetzt bis zu der WM ist es klar. Wir haben es vorher schon mal ein bisschen alt. Und im Bahnrad ist es der olympische Zyklus von 4 Jahren, wo man sich die Gedanken machen muss. Mache ich das nochmal? Will ich den ganzen Aufwand noch einmal machen? Wie weit bist du in diesem Prozess schon? Weißt du, ist das etwas, was man überhaupt kann, so kurz nach Spiel schon irgendwie entscheiden? Oder sagt man, nein, das ist etwas, was man irgendwie am Ende Saison macht? Ich weiß nicht, wahrscheinlich bei euch nach der WM dann mal in Ruhe das entscheiden? Oder was ist da so ein bisschen der Prozess oder der Zeitplan, wo du da angedacht hast, um dir so ein bisschen deine Zukunft ein bisschen, ja, zu planen?
Ja, wie gesagt, ich bin schon eine, die immer sofort über das Zeug muss reden muss. Und ich kann mir da nicht mega lange mehr zurückheben und denken, ja, ich entscheide das später. Ich habe immer gesagt, ich entscheide nach Paris, weil ich weiss nicht, wie ich von Paris heimkomme. Komme ich heim und habe das Gefühl, jetzt habe ich es ja gesehen, ist gut, muss jetzt nicht mehr. Vielleicht hat mir Paris überhaupt nicht gefallen, das Ganze ist funny, mein Ding, ja, dann würde ich es nicht nochmal machen. Der erste Gedanke, als ich heimkomme, bin, ist schon gesehen, ich muss nochmal. Jetzt bist du natürlich so ein bisschen in diesem Prozess, okay, ich würde echt gerne nochmal, aber gut, das sind nochmal 4 Jahre. Das ist mega Investition quasi, geht es finanziell, geht es ja schon auch psychisch, geht es körperlich, das machst du halt dann schon so ein bisschen, ja, du machst nicht ein Inventar, aber gleich so ein bisschen, okay, was habe ich, was muss ich ändern und so, und an dem bin ich jetzt dran, aber ich glaube schon, dass es ist sicher nicht fertig jetzt bei mir. Ich habe eben noch so ein bisschen Rechnung offen. Und ob denn das wirklich LA ist, ob das 4 Jahre sind, das kann ich jetzt noch nicht mega sagen. Aber es ist sicher nicht fertig. Also das. Und vielleicht, ja. Also eben, du bist Sportler. Wenn dann irgendwie in die Quali-Phase anfängt, du sagst, shit, das wollte ich nochmal. Ja, du bist drin und dann machst du es. Und dann, ja, überleist gar nicht viel. Darum habe ich das Gefühl, sind wir jetzt hier sehr reflektiert und sehr, wir schauen es an, aber schlussendlich entscheidet das Herz und dann ist es eigentlich ganz einfach.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Oder hast du noch etwas wollen anhängen, Fabio? Ich wollte natürlich nicht das Wort abschneiden.
Nein, das ist super so. Ich einfach wollte sagen, danke dir viel, viel mal, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns so ausführlich Einblick gegeben hast. Ich habe das mega, mega spannend gefunden. Auch vor allem das ganze Olympia rundherum, wo man ja sonst irgendwie als Zuschauer so gar nicht mitbekommt. Also auch zu Recht nicht, weil du willst nicht nur irgendwelche Medien in dem Dorf rumgewackelt und noch irgendwie das Gefühl haben, sie müssen dort auch noch irgendetwas machen.
Aber im Fall, sorry, wenn ich unterbreche.
Ja, gut.
Das haben wir auch gesehen und wir sind so ein bisschen, wir haben nicht gewusst, ob wir das cool finden oder nicht. Du kannst Gästepass, also Gästepass lösen.
Okay.
Das heisst, du kannst eigentlich deine Familie reinnehmen, wo dann halt das Dorf kommt anschauen. Also es geht, dass halt ja, dein Umfeld quasi ins Dorf reingeht. Und das ist zum Beispiel auch so etwas, so, aha, das geht. Ja, also das nächste Mal, wenn ich nach L.A. gehe, dann kommen wir auf L.A. in die Ferien und dann tue ich einen Gästepass für euch lösen und dann könnt ihr reinkommen.
Sehr gut. Ja, das ist sehr cool. Hey, ja, aber eben, wie gesagt, danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für den Einblick, für alles rundherum. Dann gute Besserung für deine Wunde, dass dir möglichst schnell alles gut kommt und du dann ready bist für WM und dann vor allem nachher möglichst lang und möglichst schöne Ferien. Danke dir vielmals.
Danke vielmals fürs Gespräch. Es hat Spass gemacht.
So, nach dem sehr spannenden Gespräch schauen wir doch auch noch ein bisschen das, was passiert ist in der Region. Oder auch nicht nur. Es ist einiges schon wieder gelaufen. Man merkt, dass die Sommerferien langsam vorbei sind. Es zieht sportlich wieder an. Wir haben doch einiges zum Berichten und fangen an mit Tennis, würde ich sagen.
Genau, das geht ganz aktuell. In der Nacht auf heute, also vom Dienstag auf den Mittwoch, hat der Sharon Kim aus dem Fricktal sein erstes Mal überhaupt dürfen an einem Grand-Slam-Turnier bei den Profis teilnehmen. Das ist auch, so wie ich mich mal erinnere, und ich bin am Tennis doch relativ fest drin, mag ich mich nicht daran erinnern, dass irgendein Aargauer das in den letzten Jahren geschafft hat, bei den Frauen natürlich schon. Bei den Frauen haben wir immer wieder mal Aargauerinnen gehabt, die auch Hauptfeld gespielt haben und Quali. Aber bei den Männern ist es schon sehr, sehr lange her, dass das jemand geschafft hat. Darum das erwähnenswert, dass er das geschafft hat, dass er dort spielt. Er hat ja auch sehr gut gestartet. Die erste Runde hat er souverän gewonnen und spielt jetzt dann heute Abend, glaube ich, die zweite Runde gegen einen anderen Schweizer. Hoffen wir, dass er dort auch noch gewinnt. Und wer weiß, vielleicht haben wir schon bald einen Aargauer, der im Hauptfeld von einem Grand Slam Turnier steht. Aber das ist noch definitiv noch ein bisschen weit vorausgeschaut. Aber wir hoffen, dürfen wir ja.
Dann war EM im Orientierungslauf. Und zwar mit zahlreichen Aargauer und Aargauerinnen. Wenn wir richtig gezählt haben, sind es, glaube ich, 5 gewesen, mit der Natalia Gemperle, der Sana Hotz, Timo Sutter, Lili Graber und Katrin Müller. Und vor allem für eine ist es ja sehr gut gelaufen. Und zwar Natalia Gemperle hat gerade 2 Medaillen mit heimgenommen aus Ungarn. Über die Mitteldistanz hat sie Silber geholt und dann mit der Staffel sogar Gold. Und fast wäre sie ja noch Dritte geworden, über die Langdistanz als 4. nur ganz knapp an der Medaille vorbei. Aber trotzdem natürlich ein sehr schöner Erfolg.
Definitiv, da gratulieren wir natürlich herzlich. Und dann haben wir noch Volleyball, wo uns noch eine Meldung erreicht hat. Damals in dem Sinne nicht eine sportliche Meldung, sondern eine Rücktrittsmeldung. Und zwar ist es der Reto Giger aus Gipf Oberfrick, wo seinen Rücktritt bekannt gibt. Und das ist nicht einfach irgendein Spieler, sondern das ist der Captain von der Schweizer Nationalmannschaft, der in den letzten gut 10 Jahren fast 80 Länderspiele für die Schweiz bestritten hat und letztes Jahr auch noch Spieler des Jahres geworden ist vom Swiss Volleyball und ausgezeichnet worden ist. Und ja, er beendet jetzt seine Karriere in der Nazi. Ganz aufhören tut er aber nicht. Bei Wolle Schönewirt, wo er im Verein spielt, bleibt er dabei. Und von dem her wird man ihn auf dem Volleyballfeld noch ein bisschen sehen, aber nicht mehr im Dress von der Schweizer Nazi. Und ja, dann kommen wir zu einem zweiten Teil. Und zwar gibt es gerade mehrere Sachen, wo wieder starten oder ein bisschen am Laufen sind, wo ich dich gerne ein bisschen als Experte missbrauche, wo du mir ein paar Fragen darfst beantworten dazu. Wo wieder gestartet ist, ist die zweite Liga Fußball, die AFV-Meisterschaft. Und dort, klar, die Aussagekraft der Tabelle haltet sich noch schwer in Grenzen, weil es ist erst eine Runde gespielt worden. Grenichen ist erster Leader und Sur, der im Göpp ja gegen den FC Aarau gespielt hat, ist letzter. Von dem her, der Tabelle müssen wir noch nicht zu viel Beachtung schenken, aber vielleicht ein bisschen einordnen, um was es geht, wie es aussieht, wie die Ausgangslage ist, das würde ich gerne schon mit dir machen, weil du hast ja, wie ich gesehen habe, fleissig mitgearbeitet an der Aargauer Fußballbeilage, wo der AZ drin war. Entsprechend nehme ich dich jetzt einfach als Experte für Aargauer Fußball und stelle dir die Frage, was dürfen wir denn von dieser Saison in der zweiten Liga erwarten in diesem Jahr?
Das machst du ja so besonders gerne. Ich habe mich so ein bisschen auf den falschen Fuß verwünscht mit Fragen, die ich keine
Ahnung habe. Für alles. Experte für alles und jedes.
Wie viele spielen Fußball und so weiter. Und ich lang völlig daneben. Aber da weiss ich tatsächlich ein bisschen etwas zu erzählen,
sehr wie du gut. Gesagt sicher hast. Sicher viel mehr als ich, das unbestritten.
Ziemlich intensiv damit beschäftigt für die Sonderbeilage und auch sonst. Und ja, es ist losgegangen und du hast es gerade gesagt, gerade mit ein paar Überraschungen. Und zwar hat man gedacht, dass eher Suhr zu den Favoriten wird zählen, mit Favoriten am Schluss von der Saison. Jetzt haben sie gerade verloren gegen Greinichen, das erste Spiel. Ich muss aber auch eben sagen, sie haben das riesen Highlight gehabt mit dem FCA, der am Samstag zu Gast war im Göpp und ein riesen Volksfest und fast schon Spiel des Lebens. Das hat natürlich auch irgendwie noch ein bisschen Einfluss auf den Match dann am Dienstag. Wie sehr, weiss ich nicht, wir werden es sehen, aber eigentlich gehört Suhr fast schon traditionell zu den Mitfavoriten in dieser Liga. Und ja, das Gleiche gilt für Lenzburg und auch die haben verloren zum Auftakt und zwar gegen einen Aufsteiger aus Spreitenbach. Also auch die nicht wahnsinnig gut gestartet und mit einem überraschenden Ergebnis, aber ja, wie du gesagt hast, erste Runde, es sind die Sommerferien, das ist im Amateurfußball oft ein kleines Problem, viele sind in den Ferien, wie sie kommen erst kurzfristig zurück. Wie sind sie wirklich schon parat? Das muss sich am liebsten zuerst alles ein bisschen finden. Ist darum nachher auch noch alles möglich. Aber wenn du schon ein bisschen fragst nach Favoriten, sind das so schon ein bisschen die üblichen Verdächtigen fast, die jetzt schon in den letzten Jahren immer ein bisschen vorne dabei waren. Eben Suhr haben wir gesagt, Lenzburg gehört sicher dazu. Lenzburg erwarte ich eigentlich sehr viel. Ich habe sie als Meister tippt bei uns in der Beilage. Von dem her schon mal erste Runde völlig daneben gehauen, aber ja, sonst Klinge auch, wo letztes Jahr auch stark war, wird auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder mit vorne dabei sein. Ich glaube aber allgemein, es ist eine wahnsinnig gute Liga dieses Jahr. Wir können uns da freuen auf viel spannende Spiele. Es ist Zofingen, wo nach vielen Jahren eigentlich zurück in Regionalfußball kommt. Zofingen hat lange Erstliga gespielt, ist in der zweiten Liga Inter und hat sich dann letzte Saison nach der Hälfte dazu entschieden, sich freiwillig zurückzuziehen. Muss vielleicht noch kurz sagen, die zweite Liga Inter ist nicht sehr attraktiv. Sie ist zum einen recht teuer mit Spesen und Reisen und so weiter. Zum anderen auch sportlich, man hat kaum Derbys, also man ist in der ganzen Schweiz unterwegs und so weiter. Sie haben gefunden, nein, wir nehmen nicht, wir können das nicht mehr von uns nehmen. Und haben dann, machen jetzt einen Neustart in der Aargauer Zweitliga. Erfolgreich übrigens, sie haben auch gewonnen zum Auftakt. Mit einem völlig neuen Team, einer sehr jungen Mannschaft. Und dann hat man mit Schöftler gerade nochmal eine Mannschaft, die von oben runtergekommen ist, die eigentlich auch so ein bisschen die letzten Jahre immer in der zweiten Liga Inter war. Und dann dort hat es einen Umbruch gegeben und sie sind auch zurück in dieser Liga und werden sie spannender machen. Und mit Spreitenbach, der eben Lenzburg geschlagen hat. Und Göttingen sind zwei gute Gegner, gute Mannschaften aufgestiegen. Also ich erwarte vor allem einen sehr intensiven Abstiegskampf. Vier Mannschaften wird zum Schluss verwünschen und es, irgendwie gibt es keine wirklich schlechte Mannschaft, hat man das Gefühl. Man hat jetzt vor der Saison gedacht, Greinichen muss wieder zittern. Jetzt mit dem 4-0 gegen kann man sagen, wow, die sind nur im Strumpf. Aber eben, ich würde sagen, Abstiegskampf wird sehr spannend. Vorne werden es vielleicht vier Mannschaften sein, die dann am Schluss um den Meistertitel kämpfen. Ja, wir freuen uns auf die Saison.
Sehr gut, das klingt doch spannend. Dann würde ich sagen, tun wir zu einem späteren Zeitpunkt den Podcast sicher wieder mal auf Regionalfußball schauen und schauen dann so ein bisschen, wer dann sich dort vorne kann etablieren und wer dann eher hinten muss gegen Abstieg kämpfen. Ich würde gerade weitermachen mit einem Sport, wo du dich auch wieder viel, viel besser auskennst als ich, und zwar zum Schwingen. Würde ich noch gerne schnell wechseln, weil dort ist ja die Saison voll im Gang. Neigt sich schon langsam aber sicher eher am Ende zu. Wir haben anfangs von dieser Schwingsaison sicher bei uns im Podcast schon ein paar Mal über das Schwingen geredet. Und dort ist vor allem ein Name immer aufgetaucht, und zwar der Joel Strebel, der ja gefühlt am Anfang einfach alles und jeden geschlagen hat. Sag doch schnell, was ist in der Zwischenzeit so ein bisschen passiert? Welche sind aus Aargauer Sicht die Namen, die überzeugt haben? Was muss man da wissen zu der Schwingsaison, die, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, langsam am Ende entgegengeht?
Ja, der Joel Strebel hat sich dann leider auf dem Stoß schwer verletzt, Kreuzband gerissen. Das ist ganz bitter. Er war wirklich brutal gut unterwegs gewesen. Eben hat der Kranzfest bei uns in der Region, ja, man kann sagen, reihenweise gewonnen. Ja, das war natürlich ein sehr gewichtiger Ausfall für Schwingen im Aargau und in der Nordwestschweiz. Der fehlt an allen Ecken und Enden, kann man sogar ein bisschen sagen, weil man muss sagen, so ein bisschen die letzten Feste, vor allem die Auswärtsauftritte, man ist ja teilweise dann Gast, sei es beim Bergfest oder auch beim Kantonalen, sind teilweise doch ein bisschen ernüchternd gewesen. Hat man gemerkt, wir sind da doch noch ein bisschen weiter weg, uns fehlen die Leute, die topfit sind. Umso schöner war es dann, dass der Nick Halbiger früher zurückgekommen ist als erwartet. Er hat ja auch das Kreuzband gerissen gehabt. Und dann haben wir eigentlich gedacht, er schwingt die Saison nicht mehr. Er ist dann aber gleich zurückgekommen, hat gerade gute Feste gemacht und jetzt gerade das letzte Kranzfest in der Region gewonnen. Das Basel-Landschaftliche. Mit einem sehr souveränen Auftritt, sehr starken Eindruck hinterlassen. Ich muss aber jetzt auch fairerweise sagen, es sind nicht wahnsinnig gute Gäste zu Besuch gewesen. Kein Eidgenoss aus einem anderen Teilverband. Also es ist so ein bisschen... Es hat fast ein Heimsieg gegeben, ein bisschen bös gesagt. Aber trotzdem, er ist schon wieder sehr gut unterwegs. Das macht Freude, auch mit Blick aufs eidgenössische Jubiläumsschwingfest, wo das ja dann noch wird stattfinden am 8. September in Appenzell. Das haben sie wegen Corona müssen verschieben. Findet jetzt endlich statt. Es gibt keine Grenzen und nichts zu gewinnen. Es geht eigentlich nur um den Titel. Aber immerhin, mit dem Nick haben wir sicher jemanden dabei, der dort ein bisschen ärgern kann. Und sonst gibt es vielleicht noch zu sagen, ein Schwinger ist mir sehr positiv durch die ganze Saison aufgefallen, ein junger Schwinger, und zwar der Tim Roth. Er ist jetzt auch wieder im Schlussgang gestanden, gegen den Nick Halbiger am Basel-Landschaftlichen, hat ihn leider verloren, aber hat sehr gut dagegen gehabt, sehr mutig geschwungen. Er ist noch sehr jung, also mit ihm haben wir einen, wo ich das Gefühl habe, er kann uns künftig dann sehr Freude machen. Das ist ja umso schöner, wenn es vorne um dann nicht so läuft, wenn die ein bisschen jüngere, da fleißig mitmischen. Trotz allem, also wenn wir in Appenzell den Sieger stellen, dann ja, dann weiss ich einer, was mache ich denn? Muss ich dann selber mal sagen, Mel?
Ja, irgendetwas müssen wir uns überlegen, was du dann machst. Genau. Das fände ich gar nicht so schlecht. Das wäre noch lustig, wenn du mit dem Nick oder mit dem Sieger von dort musst du dir nicht sagen, Mel, dass er dich eigentlich super auf den Rücken legen
kann. Ja, dann musst du vielleicht 3 Monate lang den Podcast mit jemand anderem machen. Aber ja,
komm, aber reden kannst du aus dem Spital, das geht schon. nein, so weit kommt es natürlich nicht. Aber hey, ja, merci vielmals für deine Einschätzung zum Schwingen, dass wir auch mal ein Update haben für uns, wo das Schwingen nicht so eng verfolgt. Etwas anderes, was auch noch anfängt, und zwar sehr, sehr bald schon, habe ich irgendwie viel zu wenig auf dem Schirm gehabt, dass es schon wieder so weit ist, dass wir mit den Hallensportarten anfangen. 1. September ist Saisonstart für den HSC Surara, Handball, oberste Liga, bei den Männern. Und dort geht es gerade zum Auftaktduell HSC Surara gegen Pfadi Winterthur. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist das eine ziemlich hitzige Playoff-Paarung im letzten Winter gewesen, oder?
Ja, ich habe allerbeste Erinnerungen, aber natürlich auch leider mit einem schlechten Ende. Aber 5 Spiele hat es gebraucht in dem Viertelfinal zwischen den beiden Gegnern. Und vor allem Spiel 5 ist in Winterthur ist der absolute Wahnsinn gewesen. Etwas vom Besten und Spannendsten, was ich im Schweizer Handball seit langem gesehen habe, einfach von der Spannung her, die beiden Mannschaften absolut auf Augenhöhe. Es hat 2 Verlängerungen gebraucht, bis sich dann leider eben dann halt Fadi durchgesetzt hat. Aber trotzdem, das ist irgendwie Werbung fürs Handball gewesen und ein Spektakel und so weiter. Ob sich jetzt das dann zum Saisonstart gerade ein bisschen als Revanche anfühlt, das sei dahingestellt, aber es ist sicher irgendwo in den Köpfen und wäre natürlich gleich ein schöner Moment, um mit einem Sieg zu starten und zu sagen, da eine Mini-Revanche zumindest. Ja, wir dürfen sehr gespannt sein. Ja, der HSC hat nach wie vor eher begrenzte Möglichkeiten im Vergleich mit gewissen Konkurrenten, was Budget anbelangt. Das heisst, grosse Verstärkungen sind nicht eingetroffen, hat man gar nicht können machen. Das heisst, wir haben eine relativ unveränderte Mannschaft. Es hat der Nikola Waldvogel, der ausgelenkt ist von den Kadetten, der ist jetzt ins Ausland nicht mehr. Noch während der alten Saison hat man ja den Martin Slanin abgegeben. Also man könnte so fast sagen, das Team ist auf dem Papier vielleicht sogar noch ein bisschen schwächer geworden. Gleich Playoff muss ein grosses Ziel sein und ich denke, das ist auch ein realistisches Ziel. Der Trainer Alexander Stevic ist ein Improvisationskünstler, der hat immer noch aus wenig sehr viel rausgeholt und sie haben eine gute Achse, sie haben einen sehr starken Goalie mit Jani Scheidiger, der noch eine Saison bleibt, das ist jetzt schon klar und dann im 25. dann auch wird gehen. So geht es im HSC immer ein bisschen, wenn die Spieler richtig gut werden, dann gehen sie weiter. Ja, aber ein Tim Aftenplatten ist ein Leistungsträger seit vielen Jahren, er ist weiterhin dabei, wird die Mannschaft prägen. Von dem her, ich glaube, wir können zuversichtlich auf die Saison schauen und irgendwie Playoffs schon mal wieder uns vormerken und vielleicht dann ein bisschen weniger spannend. Ich führe 3 Spiele weiter ins Halbfinale, aber das geht noch lange bis dort.
Genau, werden wir natürlich auch ein bisschen verfolgen und immer wieder mal punktuell ein bisschen im Podcast darüber reden oder zum Beispiel auf unseren Social Media Kanälen ein bisschen berichten, was denn dort alles läuft. Wenn wir schon bei Sachen sind, die anfangen, eine Woche später, also fast eine Woche später, am 7.9., 7. September fängt die neue Saison im Ringen an. Und jetzt haben wir im Aargau die Ringerstaffel auf Jant. Da würde ich jetzt mich genau auch wieder gar nicht als Experte bezeichnen. Ich habe aber ein schönes Mail bekommen von der Ringerstaffel auf Jant, wo sie ihre Ringerzeitung verlinkt haben, wo man kann nachlesen, was dort alles läuft. Und ich habe natürlich dort schnell reingeschaut, damit ich euch mindestens in ganz, ganz kurzer Form kann sagen, was denn bei der Ringerstaffel auf Jant in diesem Jahr so ein bisschen zu erwarten ist. Und zwar ist so, letztes Jahr ist es nicht wirklich nach Plan gelaufen. Am Schluss, der Anfang war sehr, sehr gut gewesen, hat ausgesehen, als würde sie den Qualifikationssieg holen und könnte da mal Schweizer Meistertitel kämpfen nachher. Aber genau dann, wo es wichtig geworden ist, hat es nicht mehr geigert, haben alle wichtigen Kämpfe verloren, wenn man das doch so hart sagen darf. Auf jeden Fall hat es keine Medaille gegeben, das ist eher selten. Der Dringerstaffel Freiamt, darum mit Rang 4 sicher nicht das Ergebnis, was sie sich erhofft haben. Auf diese Saison ist jetzt ein neuer Trainer am Werk, das ist der Pascal Strebel, im Ring sicher kein Unbekannter, wenn ich ihn sogar kenne, als absoluter Ringlaie. Seinen Namen schon gehört habe, er wird die Leitung übernehmen in diesem Jahr als Trainer. Er ersetzt den Michi Bucher, der das vorher gemacht hat. Und ich habe dann gesehen, in der Ringer-Zeitschrift hat es ein Interview mit ihm drin. Und er gefragt wird nach dem Rangziel oder Saisonziel. Er gibt dort eben keinen Rang an, sondern tut da ein bisschen, sag ich mal, die Stapler respektive auch sagen, sie müssen als Mannschaft oder als Team zusammenwachsen und dann wird der Erfolg schon kommen, aber kein Rang- oder Medaillenziel. Dass ich sich da mal vorsichtig äußere zum Start. Ja, das wäre das Update zum Ringen. Ja, und am gleichen Wochenende, wie der Ringer anfängt, gibt es auch noch 2 Sportevents, wo wir euch könnt ans Herz legen. Einerseits ist am 8.9. der Powerman in Zofingen. Das ist die Langdistanz-Duathlon-Weltmeisterschaft. Die findet eigentlich immer wieder in Zofingen statt, seit vielen Jahren. Auch das Jahr wieder. Das ist immer spannend, um dort ein bisschen zu schauen, was dort so läuft. Und dann ist auch an diesem Tag noch das letzte Pferderennen von dieser Saison in Aarau. Für die, die eher ein bisschen auf Pferderennen und Wetten und was auch immer stehen, die sind dort gut bedient. Und das sind beides Events aus dieser Serie Aargau Topsport, wo so ein bisschen die prestigeträchtigsten, grössten Sportevents, die regelmäßig im Aargau stattfinden, darunter vereinigt sind. Ja, das sind noch ein paar Tipps, was man was noch schauen kann.
Jetzt habe ich noch mit dir reden. Es ist etwas passiert, was wir eigentlich fast nie in dem Podcast machen. Breaking News! Und zwar in dem Moment die Meldung kam, Manuel Zehnder wechselt in der Bundesliga, Handball-Bundesliga nach Magdeburg zum deutschen Meister. Und das ist insofern recht speziell, weil man muss wissen, dass er noch einen Vertrag bei Erlangen hat. Oder das ist eben die grosse Frage, ob er das noch hat. Er selber sieht das nicht so. Wegen einem Formfehler sagt die Vertragsverlängerung nichtig. Er ist deswegen vor Gericht. Zweimal hat das Gericht gesagt, ja, leider nicht zuständig, du musst die nächste Instanz. Das wäre nochmal 4 Monate gegangen, mindestens. Bis dort, obwohl man ihm recht gute Chancen zugerechnet hat, dass er dann dort gönnt. Aber das hat trotzdem geheißen, sehr viel verpassen von dieser Saison. Und jetzt ist offenbar eben Magdeburg bereit gewesen, ihn, ich nehme an, rauszukaufen, wenn das jetzt so schnell gegangen ist. Man hat, in Deutschland hat man spekuliert, dass das eine 500.000 sein könnte, wo der sehr talentierte Aargauer in einer von den besten Ligen der Welt kosten soll. Und wenn das so ist, ja, wow, natürlich eine riesen Auszeichnung. Aber auch für ihn sehr schön, dass seine Saison jetzt in dem Fall wahrscheinlich doch starten kann und er nicht muss auf dem juristischen Weg warten und zuschauen. Ja, das so viel mal Breaking im Podcast.
Sehr schön, sind wir im Podcast als erstes gewesen. Wenn ich das richtig einschätze, wirst du in dem Fall jetzt heute vermutlich noch einen Text zum Schreiben haben für die Aargauer Zeitung. Oder mindestens jemand wird sich dem Thema sicher noch annehmen bei euch. Das heisst, ihr könnt dann in der Aargauer Zeitung nachlesen, was dort alles rundum wirklich passiert ist und was man alles muss wissen rund um den Transfer von Manuel Zinder. Freut uns aber natürlich sehr. Er war ja auch schon bei uns im Podcast gewesen. Können wir vielleicht an dieser Stelle auch noch darauf hinweisen. Auch das war ein sehr cooles Gespräch gewesen. Das war, glaube ich, noch während seiner ersten Bundesliga-Saison gewesen, wo wir ihn dort zu Gast hatten. Natürlich nach dem Wechsel auf Deutschland. Und ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören, dass ihr dabei gewesen seid, auch in dieser Folge wieder. Wo wir noch das letzte Mal ein bisschen auf Olympia geschaut haben. Nicht vergessen, Paralympics schauen, die stehen auch an. Auch dort haben wir Aargauer mit dabei und Aargauerinnen. Auch verschiedene mit Medaillenchancen, da werden wir sicher auch darüber berichten. Und ja, wir sind vielleicht im nächsten Podcast noch auf das zurückschauen. Das ist noch ein bisschen weit weg, da wissen wir noch nicht genau, was wir dort alles planen. Aber wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder mit dabei seid. Bis dann, alles Gute und bis bald.
aargauersport.ch Dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.